Guck dir mal meinen Mutex an, du Hurensohn.
Autoweird FM.
Holger, ich bin nicht gut drauf heute, ehrlich gesagt.
Boah, ich bin auch nicht gut drauf. Was machen wir denn?
Ich habe das Gefühl, dass wir hier wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde vollkriegen mit der Folge.
Das würde ich auch vermuten.
Und ich dachte
mir, ich bin auch jetzt schon müde. Ich bin auch jetzt nicht gut drauf.
Nee. Ich dachte mir einfach, die Erwartungen auch niedrig halten bei den Zuhörern, dann ja, werden sie nicht enttäuscht.
Ja.
Aber wir sind nicht gut drauf. Wir sind gut gestartet ins neue Jahr, würde ich sagen. Wir haben da gut was abgeliefert.
Wir sind da auch einem Thema auf der Spur. Also ich habe bei Twitter irgendwas gelesen, dass irgendjemand sagte, ja, so, es kommt alles wieder.
Ja.
Ich glaube, wir haben einen Trend ausgegraben. Wir sind mal wieder Trendsetter.
Ja, ich fand, als ich habe die Folge nochmal durchgehört, ich fand es irgendwie, konnte man gut hören, aber ich glaube, die Folge, die wird nichts.
Die wird, glaube ich, vielleicht nichts, nee. Aber ich war auch überrascht, ich war nicht überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir allen Leuten, die wir da, deren Vorträge wir da ausgegraben haben, dass wir von denen allen aufs Maul kriegen.
Dass sie sich sofort melden, ne, weil die das alle hören.
Aber es wird auch daran liegen, dass einfach keiner gehört hat. Das kann auch sein.
Ja. Aber,
Schleppen wir uns mal durch die Folge durch.
Wir versuchen uns mal durch die Folge zu schleppen.
Wir sind quasi heute so ein Do-Metal der Folge.
Ja.
Wir müssen das auch so langsam.
Ja, einfach erstmal machen. Nur so ein bisschen brummen.
Aber jetzt so ein bisschen so eine Feedback-Schleife.
So wie, erstmal Sun-O, ne?
Heißt Sun-O, ja. Ja.
Grandiose Band.
Grandiose Band, ja. Ja.
Vielleicht regt es uns ja ein bisschen zur Heiterkeit an, wenn du von deinem grandiosen Vortrag erzählst, den wir hier so großartig angekündigt haben.
Ja, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten.
Ja.
Bei dem Tech & Talk in Solingen. Es wurde mir auch zur Last gelegt, dass wir den Namen des Meetups nicht erwähnt haben.
Haben wir das nicht erwähnt?
Wir haben nicht gesagt, dass es der Tech & Talk in Solingen ist, das beste Meetup in und um Solingen und um Solingen herum.
Ja.
Ja,
wir hatten es aber verlinkt, also.
Ja, aber
da sollen sich die Verantwortlichen mal bitte nicht beschweren, ja.
Aber es wurde kritisiert, dass unsere glockenhellen Stimmen nicht erwähnt haben. Und es.
Andere Leute zahlen Geld dafür, dass sie bei uns verlinkt werden.
Ja, das. Echt?
Nein. Also,
na gut. Nee, Tech & Talk. Geile Sache. Nee, da habe ich einen Vortrag gehalten. Das war ein JavaScript-Themenabend. Da wurde erst so ein wenig über, ja, wie nennt man das? Der Talk nannte sich How Not to JavaScript. Mhm. Also
ging so ein bisschen um Anti-Patterns.
Es ging so um Anti-Patterns, so ein bisschen. Das war sehr cool, war sehr witzig. Allerdings, ich war da schon im Tunnel, weil
du warst da fokussiert, du warst 100%, ich konnte dich auch nicht ansprechen. Ja. Also ich habe gesagt, hey Holger, du hast einfach nicht reagiert, sondern
ja.
Hast einfach noch 5 Minuten vorher deine Folien gefixt.
Das ist richtig, ja. Ja, ich hatte den Tag über ein bisschen Panik. Mein Rechner ist so ein paar Mal abgeschmiert, einfach so, ohne dass der sich dann, er bewegte sich gar nicht mehr. Das fand ich dann irgendwie nicht so witzig. Ich habe da ein bisschen Vortrag gehalten über, hat man schon erwähnt, worüber, aber Cucumber.js und BDD so ein bisschen. Das lief okay-isch. Ich war selber nicht so zufrieden, wie ich nie so zufrieden mit mir bin. Mhm. Ich habe mich, weiß ich nicht, war. Keine Ahnung. Hast
du nicht so wohl gefühlt, ne?
Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich habe irgendwie.
Du warst nicht so du selbst.
Ich war nicht so du. Das war nicht so gut. Allerdings, ja, gab ganz, ganz schönes Feedback, muss ich sagen. Das war dann doch. So ein Disconnect. Ich stehe da so vorne vor dieser riesigen Leinwand. Das war so. Ich habe da so rumgestruggelt mit riesige Leinwand hinter mir. Wie kann ich jetzt darauf zeigen? Aber ich will meine Shownotes ja auch sehen. Und irgendwie. Es war chaotisch. Aber offenbar war das noch nicht chaotisch genug. Leute haben dann Fragen gestellt und waren interessiert. Das lief also dann doch ganz gut.
Ja.
Zu meiner Überraschung. Ja, das war ganz schön.
Ja, du hast irgendwie dann so nach 2/3 hast du gesagt, ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt alle stellen. Dann wurden auch einfach direkt alle Fragen gestellt.
Ja, das war eigentlich nach der Hälfte. Also ich habe das nach der Hälfte ungefähr. Es gab ja so einen technischen Teil und so dieser technische Teil, wo ich dann so ein bisschen so Gherkin-Konzepte, Gherkin heißt es, ich habe es Gherkin genannt in dem Vortrag, das heißt Gherkin, okay. Da wurde ich von einem Zuhörer.
Gherkin Twerking
Gherkin, heißt das, Gherkin, wurde es, da ging es so ein bisschen ins Detail, aber das waren so die Grundlagen, die man vielleicht auch so ein bisschen wissen kann, denke ich mal. Das ist so das, was, denke ich, so, das, so notwendige Grundlagen, vielleicht kann man da noch was wegkürzen, weiß ich nicht. Aber ich habe selber gemerkt, dass das vielleicht für das Kapitel ein bisschen viel ist und habe da einen bewussten Break eingebaut mit einer süßen Katze auf der einen. Katzen sind Katzenfolie eigentlich noch ein Ding, oder bin ich wieder in 2008 gefangen, wo also Katzenfolien ein Ding waren, ich weiß nicht. Und da habe ich dann selber gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen viel, habt ihr bis hier Fragen. Und es passierte für mich völlig überraschend, dass die Leute hatten Fragen, die haben mit mir geredet. Das fand ich gut. Aber die viele Fragen haben halt schon vor.
War total doof.
Viele Fragen waren total doof. Oder aber greifen oder haben sehr, sehr in die Zukunft, in die späteren Folien gegriffen. Mhm.
Da hast du dann natürlich geschickt gesagt, wie der Profi das sagt, halt die Frage mal fest, wir kommen darauf gleich zurück.
Ja, nee, das war cool. Also ich hatte jetzt, da hatte ich jetzt überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass da Fragen kommen. Das war cool, das war richtig cool. Leute, vielen Dank dafür. Mhm. Das war großartig. Ja, das war mein Vortrag. Aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir nach so einem Vortrag? Ich weiß da kaum noch was. Ich bin dann irgendwie in so einem Tunnel und danach ist dann irgendwann vorbei und dann weiß ich kaum noch was davon. Ich vergesse das immer, weil das ist dann wie in so einem Film. Das Rampenlicht geht an. Du bist
dann wie in Trance, ne?
Ich bin
wenn der Maestro auf der Bühne steht.
Ja, und ich stehe dann daneben, neben dem Maestro. Ja. Das stimmt schon. Nee, ja, da weiß ich ja wenig von. Da fehlt mir die Routine, glaube ich.
Hm, naja.
Für dich ist das einfach so, das macht man einfach.
Ja,
das ist so ein Talk ist einfach so ein ganz normales Stoffwechselprodukt. Weil
ja, so ungefähr. Nee, weiß ich nicht, irgendwie. Weiß ich nicht genau. Naja. Ich frage mich halt immer, ob die Leute noch so dabei sind, weißt du? Weil manchmal ist man ja dann schon so in einem Thema sehr tief drin und dann weiß man nicht genau, was muss man jetzt alles erklären, was muss man vielleicht auch nicht erklären. Und dann versuche ich immer sehr viel so Augenkontakt zu halten, um irgendwie daraus abzulesen, ob das gerade irgendwie alles Sinn macht, was ich erzähle, oder ob die Leute sich gerade denken, was zum Teufel erzählt er da vorne?
Das Problem hatte ich irgendwie auch. Irgendwie ich konnte überhaupt nicht einschätzen, die Leute, die guckten alle so ein bisschen grimmig oder okay, sitzt ihr so der Höflichkeit halber da oder was ist da
Ich habe dich die ganze Zeit total verliebt angelächelt aus der ersten Reihe.
Das bin ich auch nicht anders gewöhnt, aber ich
habe ja auch eine Foto-Love-Story auf Twitter von
dir. Das war sehr geil, das war sehr geil. Wir müssen auch verlinken. Nee, aber da rauszufinden, wo die Leute gerade sind, ob ich die abhole oder einfach nur wegbringe, das konnte ich da schwer erfassen.
Ja.
Aber ich habe es überlebt. Vielleicht gibt es den Vortrag nochmal irgendwann.
Ja.
Mal gucken.
Ja, ich fand's, mir hat's auch gefallen. Ich fand's
ja, gut. Cool, dass du da warst.
Ich würde mir den Vortrag auch nochmal anhören. Da wurde auch direkt gefragt, ist der auch irgendwie online als Video verfügbar oder?
Ja, es wurde leider nicht aufgenommen. Da gab's.
Ja, warum eigentlich nicht?
Das weiß ich nicht.
Die Prozent hat doch die Technik. Die haben doch das Geld und die Technik für solche Sachen.
Ja, und den Skill.
Mal als kleinen Verbesserungsvorschlag an die Leute, die sich wünschen, dass der Name des Meetups genannt wird, ja? In Zukunft bitte auch ein Video machen.
Ach, na gut. Ja, ja. Das wäre sicherlich cool gewesen, aber gab es halt nicht.
Oder sonst sag doch den Vortrag jetzt hier nochmal auf für die Leute.
Kapitel 1. Ja, mach ich. Nee, sonst bei dir, was macht die Vortragslage bei dir so?
Oh, ist eigentlich.
Wir sind nicht gut drauf irgendwie. Man merkt das schon irgendwie.
Ja,
ist die. Ja. Hat uns das Präproduktionsbier nicht bekommen?
Nee, wir sollten auch gleich das nächste Bier aufmachen. Ich habe auch ein bisschen noch was zu berichten. Also ich kann von der Scala User Group berichten und dem heißen Scheiß, der jetzt in Scala 3 kommt. Und ich kann von meinen ersten Kubernetes-Erfahrungen berichten, die ich diese Woche gemacht habe. Ich habe die Zukunft ja nicht verpennt, im Gegensatz zu dir.
Ich habe die Zukunft verpennt.
Und ich mache jetzt heißen Kubernetes-Scheiß.
Ich habe die Zukunft verpennt, ja. Na gut, aber bevor du das erzählst, machen wir mal ein bisschen Bier auf.
Ja, lass uns mal
ein
Bier aufmachen.
Na komm, machen wir mal ein Bier auf.
Du hast ja wieder ein Potpourri, hast du wieder vorbereitet, möchte ich sagen.
Ja, das eine ist ein Overflow-Bier, falls wir noch nicht betrunken sind.
Welches ist das? Das Stout hier, oder was?
Nee, das Stout müssen wir, das Stout ist von Alex. Hallo Alex.
Ach, der kommt doch immer mit diesen Kloppern um die Ecke.
Ja, das
Stout. Der hat doch letztes Mal schon so ein 18% Bier irgendwie eingereicht.
Das Stout ist immer noch von.
Der macht das nur, weil er dann im Auto sitzt und vielleicht sind die ganz betrunken.
Ja.
Kann ich mir so richtig vorstellen.
Das ist nämlich, das ist Stout, genau. Das ist nämlich von dem.
Und hier haben wir ein Cereal Milk IPA.
Das ist, das ist das Overflow-Bier.
Fans des Podcasts wissen ja, wie sehr ich diese Laktose-Biere mag.
Ja, das ist ja alles, wir werden es höchstwahrscheinlich nicht trinken, aber das Hauptbier, nicht das Hauptbier, also das will ich jetzt, dann tötet mich der Alex wieder, wenn ich das jetzt wieder erwähne. An Stouts, da trauen wir uns nicht dran, weil da sind wir sofort betrunken. Ne?
Ja.
Das ist,
Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Stout-Fan, muss ich sagen.
Ich mag die mal ganz gerne. Als zweites Bier am Abend, quasi als letztes Bier am Abend, mache ich das ganz gerne.
Okay.
Mein Schwager ist Schwabe und der war ja schon mal hier so ein bisschen im Podcast vorhanden, braut jetzt mit seinen Kumpels Bier. Und gibt mir das hin wieder mal auch mal zum Probieren. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Folge mit einem Bier von ihm. Und so auch diesmal. Die waren Weihnachten im Sauerland und er hat eine kleine Flasche. Ich glaube, es ist nur eine. Ist das eine Literflasche? Was ist das
hier? Ja, 1000 Milliliter steht da drauf.
Ja, da, way to go. Ein Getränk namens Salz kann man gut.
Okay.
Ja.
Wir wissen noch nicht mal, was es für eine Biersorte ist.
Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, Salz spielt eine Rolle. Ich bin gespannt. Also Salz und Bier habe ich jetzt.
Das rate ich dir.
Salz und Bier, das rate ich dir.
Müssen wir das komplett austrinken oder ist das jetzt?
Müssen wir nicht, aber das wird wahrscheinlich so gut schmecken, dass wir es einfach austrinken.
Okay, gut. Dann machst du mal, lass mal aus der Flasche.
Ich lass mal aus der Flasche.
Aus der Plöppflasche. Wow.
Boah, habt ihr das Ding gehört?
Oh, nee, das hat keiner gehört, Holger. Das war bestimmt nicht drauf. Mach nochmal. Das haben sogar deine Nachbarn auf der Straßenseite gehört.
Boah.
Da kommt schon ein bisschen Duft kommt an, ne?
Riech mal.
Ja.
Aber Salz riech ich jetzt noch nicht?
So ein bisschen muffig, finde ich.
Ein bisschen muffig, ne?
Oder?
Ach, guck mal.
Das ist, es liegt so von der Farbe, würde ich sagen, zwischen Pilz und Alt.
Mhm.
Ja, das ist also quasi, geht schon eher zum Alt, würde ich sagen. Das
ist quasi lockeres, ist also ein Palt.
Wir sind gut drauf heute, ne? Das wird die beste Folge, die wir je gemacht haben.
So, also?
Ja, ich würde sagen, erstmal zum Wohl.
Ich darf den Namen ja auch nicht verraten. Weil das
ist also, ich wollte jetzt gerade fragen. Dann, lieber Schlager,
das ist also, ich wurde zur absoluten Geheimhaltung.
Auch ich tue es aber aus dem Glas ganz gut, finde ich.
Ja.
Ich überlege gerade, was ich da rieche. Also ich rieche nicht viel Malz. Es riecht ein bisschen süß, finde ich.
Mhm. Riecht, wenn ich jetzt sage, interessant, wird mir das auch wieder negativ ausgelegt, aber es riecht gut. Sehr rund, es riecht sehr, sehr, sehr rund, bisschen malzig, aber nicht überbetont malzig. Ja. Aber irgendwie ein bisschen karamellig auch. Das ist irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Ach, du trinkst einfach schon. Mhm. Prösterchen.
Du hast aber auch ein Näschen, Holger. Also das schmeckt sehr besonders, muss ich sagen. Schmeckt, glaube ich, anders als, glaube ich, alle Biere, die ich bisher getrunken habe.
Salz schmecke ich überhaupt gar nicht. Schmeckt.
Aber das Karamell, hast du recht. Ich finde, Karamell ist so ein bisschen in der
Karamell. Das schmeckt wie so ein, also Malz, ja, so ein bisschen, aber ganz viel Karamell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da. Aber müssen wir mal gucken, ob wir das Ding leer kriegen. Aber das ist
schon. Ich finde sehr, sehr gut, wie viel Zeit wir diesem Bier widmen. Ich glaube, wir haben noch nie einem Bier so viel Zeit gewidmet. Das kann einfach keiner kaufen. Alle denken so, boah, da haben die jetzt aber viel drüber erzählt. Das muss ich auch mal trinken.
Das ist richtig. Nee, ich glaube, oder war Salz, kann ich, oder war das nicht? Salzkaramell, kann das sein, dass das auch so ein Ding war? Boah, jetzt kriege ich mal um den Sack, wenn ich angenommen, ich habe das vergessen. Salzkaramell kann ein Ding sein.
Ja, vielleicht. Ist gut. Können wir austrinken, die Flasche.
Das ist lecker. Na,
wir gucken mal. Wie weit wir da kommen.
Wie viel Prozent hat das denn? Das stimmt, das kann man ja nie so richtig sagen. Ne? Das hat, die schreiben mir 5% drauf, das muss aber nicht stimmen. Mhm. Das könnte auch, je nachdem, wie alt die Flasche ist, kann das mal 5% mehr oder weniger sein.
Ja.
Mhm. Ja, dann lecker Salz kann man gut.
Ja, finde ich gut.
Lecker Bier.
Echt lecker.
Biertier. Ja, du hast erzählt, du warst bei der Scala User Group.
Ja, die hatte ich ja, ich glaube schon Anfang letztes Jahr hatte ich die abgegeben. Ich hatte die ja mal irgendwann aus der Taufe gehoben vor vielen Jahren, als ich noch bei der
Konzerne war. Du hast überall die Finger drin.
Richtig, ich kenne ja auch jeden.
Ja, ganz links wie rechts.
Ja. Also so Meetups sind bei mir auch einfach ein Stoffwechselprodukt. Naja, jedenfalls habe ich dann, als ich bei Gradle angefangen habe und mir dachte, ich werde mit Scala nicht mehr ganz so viel zu tun haben, habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie schade drum. Ich gebe das lieber an Leute ab, die da irgendwie in der täglichen Arbeit auch mehr mit zu tun haben und deshalb da sich besser drum kümmern können. Und das war jetzt das erste Treffen seit einiger Zeit. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ach komm, dann gehst du da nochmal hin und guckst mal, was es so gibt. Und es ging um Dotti-Scala 3.
Ach, Dotti ist der neue Compiler, oder?
Ja, ganz genau weiß ich auch nicht. Dotti ist irgendwie so eine Art Initiative, aus der dann am Ende des Tages Scala 3 wohl hervorgehen wird.
Mhm.
Und da wurde so ein bisschen gezeigt, was es da jetzt so alles Neues in Scala gibt.
Sales Pitch Top 3 Features von Scala 3?
Also es gibt keine AST-Transformation. Das ist schon mal von daher...
Was?
Nee, also irgendwie... Ich muss mir überlegen, was überhaupt hängen geblieben ist, weil es schon ein bisschen länger, als ich da war. Woran ich mich daran erinnern kann, ist, dass es jetzt in Scala 3 Strict Equality geben wird. Das heißt, dass du, also bei Java ist es ja so, dass Equals, die Methode ist ja auf Object definiert und deshalb kannst du halt jedes Objekt mit allen Objekten jedes anderen Typs vergleichen. Und in Scala 3 gibt es halt eine Möglichkeit, Strict Equality zu definieren. Das heißt, dass du ein A halt immer nur mit einem A vergleichen kannst. Und der Compiler dir sagt, wenn du aus Versehen ein A mit einem B vergleichst.
Okay. Okay. Okay.
Mhm. Und cool. Das wird halt, wie das oft bei Scala ist, halt nicht über irgendwie Vererbung oder so gemacht, sondern über so Typklassen oder Type-Class. Das halt. Da gibt es halt eine Equality-Class und da gibt es irgendwie so einen neuen Mechanismus, der sich Derived nennt. Das heißt, du kannst dann sagen, meine Case-Class Foo, die hat ein Equality-Derived. Du musst es dann quasi da dran deklarieren und dann ist für diese Case-Class so eine Instanz für diese Strict Equality vorhanden.
Derived
das wird halt abgeleitet quasi. Also das, ich habe eine
Vererbung wäre jetzt auch eine Ableitung, das sagt man ja auch gerne dazu. Aber
ja, also es ist aber nicht, dass dass du von etwas erbst, sondern du deklarierst, dass die Equality, die Implementierung von Equality, also von von dieser Type Class, dass die sozusagen irgendwie ist so ein bisschen wie bei Rust ist das auch so, dass du so dieses Keyword derived hast, wenn du bestimmte Eigenschaften haben möchtest.
Okay, na gut.
Macht der Compiler Sachen für dich.
Na gut, wenn das bei Rust auch so ist, dann.
Dann ist es auf jeden Fall gut.
Ja.
Was bei Rust nicht so ist, was aber jetzt bei Scala gibt, ist Compile-Time-Geschichten. Also das, was wir von Idris kennen, dass du Werte auf der Typebene benutzen kannst. Also zum Beispiel eine Liste.
Okay.
Von String der Länge 3, das kannst du jetzt halt mit Scala auch relativ einfach machen. Das ging ja früher schon immer so ein bisschen mit Shapeless, wird jetzt aber Teil der Sprache.
Das ist interessant.
Mhm. Okay. Eine andere Sache, die ich noch interessant fand, ist, dass jetzt auch, ich weiß nicht, ob das aktuell schon in Scala 2 so ist, ob mit Scala 3 kommt das auf jeden Fall, dass jeder Wert auch einen Typ hat, quasi, dieses Werts. Das heißt, wenn du schreibst...
Dass jeder Wert einen Typ hat?
Genau, also du kannst der Wert 1, also es gibt quasi 1, die Zahl 1 ist auch ein Typ sozusagen. Und nur 1 hat diesen Typ. Verstehst du?
Ich hab's gehört. Und warum? Welches Problem löse ich damit? Also wie kann ich mein Sura-Framework damit besser machen?
Ich glaube, das brauchst du halt für diverse Dinge, die du dann machen kannst, wenn du ein Type-System hast, das dieses Feature besonders gut unterstützt.
Ach so, na gut. Sehr schön.
Also ja, da gab es auch so ein Beispiel irgendwie, das dann gesagt wurde, da haben die so eine Art Union-Type gebaut.
Mhm.
Und der hatte dann, dieser Union-Type war halt zusammengesetzt aus String bla, String blub oder String sowieso. Und das wurden quasi die Typen dieser Strings genommen. Und dann hatte eine Methode, hatte dann, ach, das ist irgendwie zu kompliziert zu erklären, oder dass man den Code dafür sieht.
Ja, egal. Also Scala 3 wird noch besser als Scala 2. Ja,
es wird total toll. Und ich merke auch jetzt schon wieder selber, dass ich es nicht erklärt bekomme und mich frage, wie
du irgendwie du rennst am Leben mal wieder vorbei.
Ja, irgendwie schon.
Aber
in dem Moment, als ich da saß, war ich sehr begeistert, aber jetzt gerade kickt es mich auch irgendwie nicht mehr so.
Also ich war, ja, keine Ahnung. Tja. Ja, müssen wir eine Skala-Abgesang-Folge machen. Hat Skala seinen
Zenit erreicht, meinst du?
Ja. Ist Skala das neue
Kobol,
um die ultimative Beleidigungskeule rauszuholen.
Ist Skala das neue Java?
Oh!
Oder ist Java das neue Skala?
Man weiß es nicht.
Nein, nach wie vor mag ich Skala irgendwie sehr gerne, aber irgendwie ist es so eine Liebe auf Entfernung, weißt du?
Liebe auf Entfernung.
So, es ist ganz gut, wenn man sich einmal im Monat sieht, aber...
Gab es noch weitere Features, weitere Themen, die da besprochen wurden? Also gab es mehrere Talks?
Ja, es gab nur den einen Talk. Da wurden natürlich tausende von Dingen erklärt. Und
nein, das glaube ich schon. Also da sitzen die doch, also die sitzen doch jetzt schon relativ lange an Dotti. Also von diesem Dotti-Dingen habe ich auch jetzt schon mal eine ganze Zeit
Jahre oder so.
Okay.
So einen neuen Compiler überlegst du dir halt nicht über Nacht, ne?
Ich dachte, das ist einfach eine mathematische Konsequenz, so ein Compiler. Da schreibst du ein paar Formeln auf und dann ist einfach das einfach die einzig mögliche Implementierung.
Ja, nee, keine Ahnung. Ja. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass aktuell ist es ja in Scala so, dass du sehr viel mit Option arbeitest, was ja sozusagen der Optional Type ist. Und in Scala 3 ist es dann aber so, dass du halt diese Union Types hast. Das heißt, etwas kann entweder den Typ String oder Null haben. Also Null ist dann auch ein Typ quasi, wo es nur die Instanz Null quasi von gibt. Und das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass sie halt von der Option Monade weggehen. Weil Monaden sind natürlich geil.
Ja, klar.
Ja. Und das stattdessen über diese Union Types machen. Ja.
Ja, das
keine Ahnung.
Wir sind nicht gut drauf.
Als wir das Bier aufgemacht haben, dachte ich, wir sind gut drauf, aber irgendwie sind wir nicht gut drauf heute.
Ja, wir sind nicht gut drauf, ne. Nee, aber Scala entwickelt sich also weiter in eine Richtung, müssen wir mal abwarten, wo das hingeht. Gibt es ein Release-Datum?
Ich sag mal, auf unserem persönlichen AutoGrid-FM-Tech-Radar, in welchem Quadranten befindet sich das da gerade, Holger? Ist es eher Adopt? Ist es On Hold? Ist es, was gibt's noch?
Assess
oder ist es?
Das andere. Das Assess ist doch, setzt es auf jeden Fall ein?
Nee, Assess ist, glaube ich, bewerten.
Und was ist das Maximum? Adopt?
Ja.
Ich weiß gar nicht. Wie finden wir das raus?
Indem wir aufs Tech-Radar gehen.
Wir gehen mal kurz
und dann ordnen wir Scala 3 dort ein.
Oh mein Gott. Ich suche mal nach Tech-Radar. Adopt, Trial, Assess und Hold.
Ah, okay. Also das heißt, Assess ist quasi das Beste, oder?
Nee, Adopt ist das Beste.
Ah, okay.
Trial, Assess ist...
Oh, mal gucken, ob das was taugt.
Ja. Test Containers in Assess, okay, na gut.
Ja, also...
Na gut, da müssen wir auch mal... Stimmt, wir mit Tech-Radar müssen wir nochmal wieder angucken.
Ja. Gibt es schon wieder eine neue Ausgabe?
Ja.
Echt jetzt?
Ja, die haben wir ein bisschen verpasst.
Ach, krass.
Selbst das Dokument, was uns sagt, dass wir am Leben vorbeirennen und die Zukunft verpennen, ist an uns vorbeigegangen. Wir werden auf mehreren Ebenen werden wir überholt. Das ist interessant. Nee, für mich persönlich würde ich es, glaube ich, sogar nur unter Assess passen. Also ich habe... So meine Beziehung zu Scala ist auch so ein bisschen zerrüttet, würde ich sagen. Also ich finde Scala jedes Mal, wenn ich das angucke, finde ich das geil. Mhm. Aber wenn ich denn... Es ist mir manchmal doch zu akademisch. Mhm. Und das tört mich dann irgendwie so, immer so ein bisschen ab.
Wie stehst du denn generell zu aufsteigenden Programmiersprachen mit starkem Typsystem? Es gibt ja im Frontend-Bereich gibt es ja so Vertreter wie PureScript oder auch Elm.
Mhm.
Hast du da irgendeine Meinung zu? Mal Reason was mitprobiert? Zum Beispiel
oder? Auch
wie heißt es?
Reason ML von Facebook. Das ist
so ein bisschen OCaml-mäßig.
Das
oder?
Ist so ein bisschen OCaml-mäßig, ja.
Okay.
Das ist vorbei jetzt, keine Ahnung. Ich wollte das auch gerade raus, weil das ist so ein bisschen OCaml-mäßig, weil kein Mensch jemals OCaml, glaube ich, gesehen hat.
Ja.
ist für mich aktuell auch kein richtiges Thema, muss ich sagen. Ich finde es interessant, aber auch nicht mehr. Mhm. Also auf der anderen Seite, ich hatte noch keinen Grund, das einzusetzen. Also das ist,
Frage. Ist da auch das Problem, oder ich fange mal andersrum an. Ich glaube, Scala ist halt eine coole Idee. Und ich stehe da total hinter, dass man halt ein starkes Typsystem hat. Das Problem ist, dass es sehr stark bricht mit allem, was es in Java gibt und man kaum was so wirklich wiederverwenden kann. Ja, es gibt zweimal diese Rede von, ja, ist ja alles kompatibel, man kann auch Java-Libraries benutzen, aber im Endeffekt gibt es ein komplett eigenes Ökosystem.
So habe ich das auch bisher.
Und das würde ich mir jetzt bei PureScript und Elm auch so vorstellen, dass ich da jetzt nicht einfach meine React-Bibliothek benutzen kann und einfach so das loslegen kann, oder?
Das glaube ich. Ich glaube, Elm ist an sich ja auch, also der ganze React Redux-Kram, der wurde ja von Elm, soweit ich das weiß, inspiriert. Also letztendlich ist Elm.
Warum macht man denn dann React, wenn man auch Elm machen kann?
Vielleicht wurde es parallel entwickelt, vielleicht wurde, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht wollte man was Eigenes haben, vielleicht fand man das die eigene Entwicklung noch besser. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht hat auch einfach Dan Abramov als Stoffwechselprodukt React gehabt.
Man weiß es nicht. Nee, also es ist ja letztendlich eine ähnliche Diskussion im Frontend, gerade hier mit TypeScript, Flow, diese ganze Geschichte, die ein bisschen leichtgewichtiger sind als jetzt sowas wie Elm.
Können wir da vielleicht eine Parallele ziehen zu Java, Scala, Kotlin? Wo Kotlin ja ein bisschen eine leichtgewichtigere Alternative ist als Scala.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist das da eine.
Sind wir da gerade was groß, einer großen Sache auf der Spur, Holger?
Ich weiß es nicht.
Sind wir gerade bei der Unifizierung von Frontend und Backend?
Das kann sein. Aber was machen wir doch mit Kotlin.js hier? Mit JetBrains, wie heißt es? Spaces,
ja.
Das wurde ja, soweit ich weiß, zu 120% mit Kotlin.js geschrieben.
Ja.
Und das muss man ja machen. Vielleicht ist das ja auch das Ding.
Das große Ding? Ja, nee, keine Ahnung. Ja, aber lass mal zurückgehen. Also TypeScript als leichtgewichtigere Alternative, was ja auch irgendwie, wie ist nochmal das andere?
Flow.
Wo du ja, glaube ich, immer mehr Aktien drin hattest.
Oder ja, ich war lange Zeit ein sehr großer Flow-Fan, bis irgendwann, hatte auch sehr große Aktien im Jest, Jest-Testing, fand ich auch immer gut. Mhm. Oder finde ich immer noch gut. War auch in Flow geschrieben.
Ja.
Irgendwann gab es einen Pull-Request, rewrite everything in TypeScript, den irgendein komischer Idiot gemerged hat und seitdem ist das in TypeScript geschrieben und da war für mich irgendwie, dachte ich mir, naja gut, dann gibt es jetzt wohl Gewinner und Verlierer in so einem Ding.
Hast du da die Diskussion irgendwie verfolgt und irgendwie die Gründe
ein bisschen. Also die Hauptgrund war da, dass man dass man neuen Committern das einfacher machen wollte. Also die sind davon ausgegangen, dass wenn man TypeScript verwendet, mehr Committer gibt, weil TypeScript bekannter ist als Flow.
Mhm.
Also das war die Begründung da.
Überzeugt mich nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Ja, mich auch nicht, aber es ist mal passiert. Also es war quasi, und auf der anderen Seite ist
auf einmal, von jetzt auf gleich, waren da tausende von Committern da und haben Sachen an Jest geändert.
Offenbar. Und das, aber gut, es war natürlich, Jest ist von Facebook, Flow ist von Facebook. Und offenbar war man auch nicht so ganz damit zufrieden, wie sich Flow als Sprache entwickelt. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, nee, es ist eher geil, man geht halt einfach mittags nach irgendeiner Kaffeepause zum Flow-Team und sagt, baut mal bitte, was hast du mir gerade erzählt, was muss man einbauen, baut mal bitte Deferred ein. Mhm. Aber offenbar war es wohl nicht so.
Okay. Haben dann gesagt, nee, da musst du erstmal hier ein Formular ausfüllen und dann packen wir das in unser Backlog und dann.
Dann müssen wir mal gucken.
Ja, okay. Mal gucken,
ja. Aber kann man vielleicht so sehen. Aber ich habe jetzt auch ReasonML, das wird ja gerade so ein bisschen halbherzig gehypt. Mhm. Das muss ich sagen, das kommt ja auch von Facebook und jetzt denke ich mir, na gut, Sprachen bei Facebook. Flow war ja eine coole Sache und selbst die hat nicht geklappt und jetzt nehmen wir ein OCaml-Derivat.
Ja.
Weiß nicht, so cool es wahrscheinlich theoretisch ist. Ich sehe es noch nicht. Also ich sehe für mich eher ein Problem damit, sowas ins Team reinzutragen.
Ja.
Das ist jetzt, klappt jetzt mit TypeScript, finde ich ganz okay, muss ich sagen. Das ist, weil es irgendwie nicht, es ist, glaube ich, Java genug, ohne Java zu sein, hat auch schon andere spannendere Konzepte darin.
Da gibt es auch Union Types, oder?
Da gibt es auch Union Types, ja. Und auch, wie heißt das der Unterschied zu der Gegenzahl zu Union Types? Also nicht und, sondern den hier diese hier die Schnittmengen Types.
Intersection?
Intersection Types, glaube ich, ja.
Okay.
Und das Adoptieren von TypeScript, also das Typisieren klappt okay. Also ist halt, wenn man das so als Teamsport sieht, ist der Weg von purem JavaScript zu TypeScript ist jetzt nicht so weit.
Okay.
Also der konzeptionelle Bruch. Es gibt ja immer noch die Frage, ja, warum mache ich das denn überhaupt? Ich kann das natürlich auch mit Plain JavaScript dann machen. Der Weg ist schon, also wenn ich jetzt von mir aus meine Klasse oder das Stück Code, was ich da hat, gerade mal nach TypeScript migrieren möchte, ist das ein relativ überschaubarer Aufwand.
Okay.
Wohin, ich kann es auch Stück für Stück machen. Wenn ich jetzt eine moderate Legacy Codebase hat, also wenn irgendwie sowas hast, wie Legacy das wirklich ist, aber keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahre alte Software, dann kann ich Stück für Stück in so eine TypeScript-Migration machen.
Ja. Wie sieht's denn aus mit diesen, ich kann mich nur erinnern, als ich das mal angeschaut habe, was jetzt schon ein bisschen länger her ist, dass man ständig in das Problem gelaufen ist, dass es jetzt für die Library X oder Y keine Bindings gab. Da braucht man ja immer diese Type-Bindings oder so. Zu der Zeit gab es dann auch noch so ein extra Tool irgendwie, das dann auch wieder mit den ganzen anderen Zeugen
integriert war. Ja, das ist mittlerweile, das ist kein Problem. Also es gibt so, also die meisten Bibliotheken bieten jetzt selber schon Typen dabei. Mhm. Dann gibt es noch so ein Repository, wo du noch externe Typen die holen kannst.
Okay.
Und für die ganz seltenen Fälle, wo es wirklich, wenn du wirklich die eine Bibliothek einsetzen willst, dann musst du halt selber was schreiben.
Okay.
Aber das kommt quasi nicht vor. Das weiß ich nicht. Also habe ich noch wirklich nicht großartig gemacht. Mhm. Also alle größeren sind wirklich unterstützt. Das ist.
Okay.
Das klappt wirklich ganz gut. Nee, aber um das jetzt von der anderen Seite zu sehen, so eine Migration nach Elm oder nach PureScript wäre dann mit größerem, weil es halt eher Big Bang-ish wäre.
Du musst da quasi All-In gehen, ne?
Da musst du All-In gehen und das weiß ich nicht. Ja, ich kann das von Anfang an machen, aber.
Kann ich denn auch so ein JavaScript-Projekt quasi. Da wirst du jetzt wieder mit den Augen drehen, aber ich als Java-Entwickler, ich möchte natürlich alles modularisieren. Kann ich da auch Module machen und dann nur ein Modul mit PureScript bauen und das andere mit JavaScript?
Du möchtest Module bauen. Wenn es einzelne NPM-Module sind, kannst du das machen?
Also es geht dann in einem Bild quasi, so wie ein.
Nee, das sind dann verschiedene Maven-Projekte.
Okay.
Das geht dann. Die sind ja, aber in einem Projekt selber sollte das auch gehen. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie du das dann integrierst.
Ja.
Also weil mit Elm würdest du ja eine komplette Web-Applikation bauen. Das ist ja das komplette, das ist ja Sprache plus, zumindest das ist mein Stand, Sprache plus Applikations-Framework.
Ach, das ist da sozusagen mit drin im Kern der Sprache.
Okay. Ja, genau.
Elm. Interessant, ja. Weil ich dachte jetzt, vielleicht könnte man so einen graduellen Weg da irgendwie hinfinden, dass man sagt, okay, wir haben das irgendwie, weiß nicht, vielleicht fachlich aufgeteilt oder wir haben irgendwelche Core-Module und dann kann man halt mal so an den Rändern eins von den Modulen, was halt am Ende des Tages die Gesamtanwendung ausmacht, kann man vielleicht da mal.
Kann man vielleicht schon machen, ja.
Aber es ist eigentlich nicht so üblich, dass man sozusagen so richtig voneinander getrennte Bereiche hat, oder? Weil bei Maven hast du ja so ein Reactor-Projekt zum Beispiel und dann hast du halt deine ganzen Service- und API-Projekte und deine Datenbankanbindungsprojekte und deine Webcontroller-Projekte. Dann hast du einfach mal richtig alles modularisiert. Dann hast du auch ein bisschen Software-Architektur gemacht und so.
Da hast du im JavaScript-Umfeld so immer oder gerne Diskussionen, Monorepo oder nicht.
To Monorepo or not to Monorepo.
Ja, das ist dann, und wie führe ich die dann zusammen? Ich kann ja ein großes Monorepo haben, wo alles Untermodule auch irgendwelche NPM-Module sind. Mhm. Dann kann ich das schon, natürlich schon so machen. Oder ich habe die halt alle separat irgendwo liegen.
Ja, ich glaube, ich habe es immer noch nicht.
Wie sind wir jetzt eigentlich in dieses Thema reingerutscht?
Weiß ich nicht. Ich habe es aber immer noch nicht so richtig verstanden. Also kann ich jetzt in einem NPM-Bild quasi so eine Art Untermodul haben und dann ein anderes Modul, was im selben Bild gebaut wird, eine Dependency darauf haben quasi? Weil in Maven würdest du ja quasi
mehrere
Module und dann...
Das geht, ja.
Okay.
Das sollte gehen, ja. Also aber Learner ist ja so ein Tool.
Das ist nicht so üblich, dass man das
macht. Das ist eigentlich nicht so üblich. Also eigentlich ist das ja...
Weil
eigentlich ist das
nicht... Im Frontend macht man ja keine Softwarearchitektur, ne?
Das ist richtig.
Da knallt man einfach alles dahin und dann...
Da knallt man alles. Ist das nicht so...
Da legt man auch einfach mal die Tests daneben, weißt du? Da macht man keinen neuen Ordner für. Das ist halt einfach... Komm, was soll das? Ja, einfach hier, zack. Schreibe ich einfach Test dahinter, dann geht das schon.
Ja. Das... Ja. Nee, das, also wenn ich das richtig verstehe, du könntest ja zum Beispiel Lerner ist da so ein Ding. Das heißt, ich habe in einem Bild, in Anführungszeichen, habe ich dann verschiedene Module und da kann ich querreferenzieren, das geht, ja.
Wie heißt das? Lerner?
Lerner, ja.
Lerner, okay. Das ist ein weiteres Tool, was man irgendwie für diese Modularisierung braucht,
oder? Ja, genau, das ist letztendlich ein Überbau über Multimodule NPM-Builds.
Okay.
So, das übernimmt für dich so ein schlaues Linking.
Ah ja.
Und ja.
Aber lass uns doch dann mal bei diesem Thema, ja, und ich meine, da steckt ja dann auch noch irgendwie Webpack auch noch dazwischen. Also du hast ja quasi, das Build-Tool ist im Endeffekt NPM und Webpack ist das Assembly-Tool, kann man das so sagen? Also das, was quasi aus dem ganzen Code, also NPM orchestriert quasi die ganzen anderen Tools, die da noch so
rumkreuchen
und fleuchen.
Das ist richtig,
ja. Ja, das ist,
ja. Ja, in dem Sinne, das richtige Build-Tool ist Webpack dann schon.
Okay.
Oder Babel an der Stelle, je nachdem, was du da drin hast.
Ja, Babel ist ja eher vergleichbar mit dem Compiler sozusagen.
Ja, das meine ich
ja
damit.
Das ist ja nur ein Teil des
Builds. Ja, wenn man das, aber viel mehr Bildschritt hast du ja oft auch nicht, oder?
Ja, du hast ja noch Test und dann hast du das alles zusammenmanschen in eine Datei.
Ja.
Hast du minifizieren und aktifizieren.
Ja, okay.
Okay.
Wobei das natürlich auch anders funktioniert wie beim Maven.
Ja. So, aber Tomono-Repo oder noch Tomono-Repo?
Ja.
Was sagt der Holger dazu?
Ich bin ganz
nervös. Was löst das in dir aus?
Ich bin ganz, ganz nervös, dass wir den heißen Kommentar der Woche einfach jetzt so schlappern, dass du.
Wir sind gerade so gut irgendwie reingekommen. Vielleicht machen wir den zum Abschluss oder so.
Vielleicht machen wir den zum Abschluss.
Jetzt wirkt hier unsere Diskussion nicht so ab, wenn ich mal was über Monorepo und nicht Monorepo wissen will. Ist ja unglaublich.
Ja, fantastisch, ja.
Oder soll ich dir nochmal was einschicken, damit du dir ein bisschen, bisschen mutiger wirst?
Ja.
So, ich mache die riesige Flasche, die noch nicht mal zu einem Viertel leer ist.
Dann mach mal randvoll dir.
Ja. Voilà. In die wunderbaren Craft Beer Festival Köln, Düsseldorf Gläser schütte ich noch mehr von diesem überraschend schmeckenden Bier.
Ja. Prüsschen.
Ja, zum Wohl.
Auf das Monorepo.
Ja.
Was gelüstet ist dir bei dem Monorepo?
Also, es wurde ja vor einigen Jahren die 12-Factor-App-Sau durchs Dorf getrieben.
War mal wieder eine Sau.
Ja.
War die jetzt besser als SOA oder nicht so?
Hatte man bei SOA eigentlich Monorepo oder Multirepo?
Da gab es, glaube ich, noch kein Git, glaube ich.
Naja, also auf jeden Fall.
Keine Repos.
Auf jeden Fall hatte man ja irgendwie sich gedacht, okay, man hat irgendwie diese 12-Factor-App und ein Factor ist halt, dass der gesamte Source-Code eines Services in einem eigenen Repository lebt und dann damit so einen eigenen Lebenszyklus hat. Und irgendwie habe ich damals gesagt, boah, ist ja eigentlich voll geil. So, dann hast du nicht diesen ganzen Driss, dass da irgendwelche Leute halbfertige Sachen irgendwo hinkommittet haben. Jetzt kannst du nicht releasen, weil irgendwie Modul XY nicht fertig ist. Ohne mir darüber Gedanken zu machen, dass man ja auch einfach diese verschiedenen Services, die können ja trotzdem unabhängige Projekte sein, aber trotzdem in einem Repository, damit du immer weißt, was alles zueinander passt.
Ja, das ist ja das Hauptargument dafür, denke ich wohl. Also du hast, ohne großartig jetzt ein OSGI da drauf kloppen zu müssen, welche Version passt mit welchem, du einfach der eine Versionsstand passt.
Ja.
Und das ist schon cool.
Zu dem Zeitpunkt hab ich auch in den Projekten, die ich gemacht habe, immer Multirepo gehabt.
Mhm.
Und dann fängt man aber an, weil man im Endeffekt dann doch das alles nicht so richtig auf die Kette kriegt mit den Bounded-Context und alles ist voneinander unabhängig und kann unabhängig entwickelt werden, fängt man an, dass man dann irgendwie 5 oder 10 Repositories hat und jetzt muss man aber mehrere Repositories gleichzeitig irgendwie branchen, um halt dieses Feature, was irgendwie im Frontend angepasst werden muss und da angepasst werden muss und da angepasst werden muss und in dem Service angepasst werden muss, damit du da überall gleich heißende Branches hast, hast dann irgendwelche Skripte, die auf allen Repos halt das die Branches anlegen und die Commits machen und dann hast du irgendwelche Skripte, die dafür sorgen, dass die Services alle hochgefahren werden und dann denke ich mir so, ja, dann pack's einfach in ein Repo und mach dir ein Gradle-Build dazu, der einfach das kann. Ja, also. Einfach mal so das, ja. Durch die Hintertür habe ich es mal hier reingebracht.
Einfach
mal
ein Gradle-Build, ja, sehr schön.
Dann funktioniert es nämlich auch mit deinen Frontend-Modulen, mit dem Gradle-Build.
Ist das so? Na gut, sehr schön.
Nein,
ja. Nee, ich bin dann noch hin und her gerissen. Also ich bin
leid. Bevor du anfängst, du hattest das aber jetzt im Kontext von das Frontend auf mehrere Repos unterteilen gesagt, ne? Nicht,
Was?
Ja, weil du gesagt hast, beim Frontend ist immer die Diskussion to Monorepo oder not to Monorepo. Deshalb war ich jetzt so ein bisschen.
Bei vielen Projekten ist das so. Okay. Das habe ich jetzt eher im Frontend-Kontext mitgekriegt als jetzt im Backend-Kontext, obwohl ich es auch da schon gesehen habe.
Ja.
Oder eben auch Frontend und Backend zusammen manchen.
Ja.
Auch das habe ich schon gesehen. Ich tendiere eher dazu, Multi-Repos zu machen. Ja, es gibt diese Skripte. Ja, es gibt dieses diese Branch, die verschiedenen Branching-Strategien. Ich halte das für etwas weniger schmerzhaft. Ja, das ist schmerzhaft, wie halt so ein Mono-Repo zu haben.
Mhm.
Ich finde den an sich schon der Punkt, dass wenn ich ein meinen Code von meinem Projekt, wo ich Front- und Backend zusammen gemanagt drin habe, da muss...
Naja, die Unterteilung gibt es natürlich auch noch, Frontend und Backend in separaten Repos, ja.
Also angenommen, ich habe die jetzt zusammen, weil dann weiß ich immer, dass die zusammenpassen, ein Riesenvorteil, aber ich muss halt für jedes Feld, was ich ändere, muss ich halt auch auf dem CI-Server den kompletten Front- und Backend-Build durchführen, was unter Umständen länger dauert.
Und das
weiß ich im Vorfeld ja nicht.
Ja.
Und bei rein Frontend, rein JavaScript, Monorepos, halte ich dieses Tooling für, also diese Lernas oder diese anderen, es gibt ja noch ein paar andere Varianten, die sowas bauen. Ich habe jetzt letztens mit so einem Azure JavaScript SDK zu tun gehabt, wo die wirklich für viele Bestandteile von Azure jedes JavaScript SDK in unterschiedliche Module gepackt haben. Für die Datenbank, für den, keine Ahnung, fürs Messaging, für was auch immer, keine Ahnung, für die Map API, da gab es halt immer verschiedene Module und du musstest halt dann, wenn du irgendwas committen wolltest, musstest du wirklich alles komplett durchbauen. Da haben sie sich ein eigenes Tool für entwickelt, das legendäre Tool.
Das ist das erste, was du machst.
Das legendäre Tool Rush, was irgendwie quasi ein Meta-NPM ist. Und dann da dachte ich mir, ja, es löst vielleicht das eine Problem, aber du hast dann irgendwie, du schaffst ja andere damit. Also ich finde es kein No-Brainer zu sagen, Monorepos lösen jetzt alle Probleme.
Ja, also ich finde, unsere Diskussion hat hier gerade so zwei Dimensionen. Das, was du angesprochen hast, ist halt dieses, möchte ich mein Frontend mit demselben Repo wie das Backend haben. Da kommt ja dann wieder auch diese Thematik dazu, habe ich im Backend mehrere Services und ein monolithisches Frontend oder hat jeder Service sein eigenes Frontend? Und dann kann ich halt entscheiden, ob das Backend dann zusammen mit dem Frontend ist. Ich habe jetzt eher darüber gesprochen, du hast jetzt mehrere Services und da kannst du ja auch entscheiden, sind die in einem Repo und vielleicht sogar in einem Build oder sind die in mehreren Repos? Ich habe das jetzt bei uns auf der Arbeit so kennengelernt, dass wir halt, Gradle Enterprise besteht halt auch aus verschiedenen Services. Also eine Handvoll ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hunderte von Services oder so, aber halt mehrere, die dann wiederum aus verschiedenen Modulen auch bestehen. Und das wird halt alle Services zusammen werden in einem großen Gradle-Build gebaut, in einem Monorepo. Das hat den Nachteil, dass wenn ein anderes Team an einem Service irgendwie was kaputt macht auf CI, dann ist halt der CI-Build rot. Hat aber den Vorteil, dass das Testing irgendwie viel einfacher ist. Mhm. Dadurch, dass ich halt innerhalb des Gradle-Builds sagen kann, ich möchte gerne diesen Service jetzt haben in meinem Test. Und dann kann ich den Service halt in dem Test von dem anderen Service starten. Hat das irgendwie Sinn ergeben, was ich gesagt habe?
Ja.
So, und wenn du das auf verschiedene Repos verteilt hast, dann ist das irgendwie deutlich schwieriger, finde ich, das aufzusetzen. Weil du da nicht diesen Kontext eines Builds hast, wo du halt einfach sagen kannst, du kannst diese Dependency sozusagen nicht definieren.
Ja, das wäre es im Frontend. Da gibt es ja dieses das Ding des Package-Linkings. Also NPM besteht ja aus diesen ganzen Modulen, aus den ganzen Node-Modulen. Ich ziehe sie mir hauptsächlich irgendwie aus dieser NPM-Registry. Aber ich kann die auch lokal definieren. Ich kann jetzt sagen, in diesem Verzeichnis, das, was hier liegt, da, das ist ein NPM-Modul. Und das kann ich ja für meinen Test zum Beispiel auch machen. Und das würde gehen. Das heißt, ich würde dann ich würde trotzdem irgendwas importieren, also irgendwas über NPM einbinden und könnte das irgendwie für meinen lokalen Test machen.
Ja.
Also es wäre dann ja so ähnlich, als ob das jetzt in einem Repo liegen würde. Macht das Sinn? Weiß ich nicht.
Ja, aber das Thema Monorepo oder nicht ist schon irgendwie ein höre ich jetzt in letzter Zeit öfter, dass das diskutiert und hinterfragt wird. Ich habe auch sehr stark diesen Trend gespürt hin zum Multirepo. Ich habe aber auch
und wieder das zurück
Gefühl,
auch.
Genau, ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt vielleicht eher wieder auch so ein teilweise eine leichte Ernüchterung eintritt, weil man dann feststellt, dass man sich dann doch wieder andere Probleme damit einkauft, nämlich halt diese, das ist ja dann eigentlich very late Integration quasi, weil die Integration findet dann erst auf einer Integration Stage vielleicht statt, wo ich dann sehe, ob alles zusammen funktioniert. Wo du im Monorepo vielleicht einfach den End-to-End, diesen einen Happy Flow End-to-End-Test über das gesamte System, den kannst du halt bauen, weil du immer quasi alles in einem
zusammen hast. Das stimmt. Ja, es gibt für mich da keinen klaren Gewinner. Ich habe jetzt den Trend eher schon Richtung Monorepo schon so gesehen, dass und fast auch da schon wieder weg.
Was spricht denn dagegen, dass man, also du hattest ja gesagt, jetzt dieses Thema Frontend und Backend voneinander trennen, weil was spricht dagegen, dass einfach quasi, dass man zwei Projekte hat, quasi ein Backend-Projekt und ein davon getrenntes Frontend-Projekt, aber beides in einem Repo? Dann hätte man wenigstens immer das, was zusammenpasst, sozusagen zusammen.
Ja gut, aber du siehst, zumindest habe ich das bisher so erlebt, du checkst ja dann quasi beides ein. Ich ändere ein Feld.
Du machst halt einen neuen Commit, den ist dann auch im Backend sozusagen zu sehen, in Anführungszeichen.
Richtig, genau. Und das heißt, es würde dann, klar, das stimmt, aber es wird natürlich dann für beide ein Bild angestoßen. Und das kann ja länger dauern. Ich muss ja dann beides bauen.
Ja, wenn du jetzt natürlich ein schlaues Build-Tool hast, das würde ja dann das, was er schon mal gebaut hat, nicht nochmal neu bauen. Also wenn sich am
dabei, wird das jetzt die Gradle-Werbestunde? Oder was?
Ja.
Wird es dann, kann Gradle jetzt NPM? Ist das so?
Oder es gibt bestimmt ein Gradle NPM-Plugin. Aber da verstehe ich auch, dass da natürlich Leute, die Frontend machen, sagen, was soll ich jetzt da mit so einem Backend-Build-Tool, wo ich mir erstmal irgendwie ein Java installieren muss, damit ich das Build-Tool benutzen kann.
Ja.
Ja, denen ist halt nicht zu helfen.
Das ist richtig, genau, ja. Mit Maven geht ist alles besser.
Ja, und ich meine, ja. Ja, nee. Da habe ich jetzt, ich habe jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, habe ich jetzt hier nicht. Kann ich euch nicht.
Das weiß ich nicht. Ich kann jemanden kurzen. Was bringt das denn? Es bringt jetzt nichts, wenn ich dir. Ich würde jetzt gerne einen Blick in dieses Azure SDK-Repo mal zeigen, aber das ist, ist egal. Das bringt uns und es bringt den Hörern nicht weiter, wenn ich das tue.
Spielt da auch so diese Diskussion der Micro-Frontends mit rein irgendwie? Hast du jetzt auch an der einen oder anderen Stelle, hast du das schon mal gedroppt und ich habe immer wissend genickt und dabei ich nie gewusst, wovon du redest.
Da tut's. Ja, tut's. Aber ich muss jetzt erklären, was Micro-Frontends was das bedeutet, ja, wahrscheinlich muss ich das.
Ich kann auch einfach wieder wissend nicken, wenn du möchtest.
Also, dann wiss einfach nickend. Also die Idee, Microfrontends, sowas ähnliches wie Microservices, mhm. was Microservices fürs Backend gemacht haben, sollten Microfrontends fürs Frontend machen. Ich habe ja meistens einen Frontend-Monolithen, so in der Vergangenheit. Das heißt, ich habe, was du gerade schon gesagt hast, für ganz viele.
Die legendäre SPA. Die monolithische SPA.
Die monolithische SPA, genau.
Ja.
Und für alle meine Backends habe ich ein Frontend. Und der ganze schöne, das gebaunete Kontexte für mein Backend findet sich in meinem Frontend nicht so wieder. Weil ich habe eins. Meistens. Und da ist jetzt die Frage, wie kann ich denn daraus mehrere machen? Mhm. Wie geht denn das? Und da gibt es mehrere Varianten. Einmal so diese Amazon-Variante. Mhm. Über Hyperlinks.
Ah ja. Mhm.
Das heißt,
ich klicke auf den Checkout und dann bin ich quasi.
Bin ich ganz woanders.
Auf einer ganz anderen
also
Seite.
Da sehe ich so ein bisschen auch diesen Self-Contained Systems-Ansatz, der das ja, also wenn man Frontend, also wenn man Backend sein Frontend schon mitbringt, liegt ja so eine Art der Integration schon nahe, das so zu tun. Mhm. Ja, es gibt dann noch die Varianten, das über Web-Components zu machen. Mhm. Die bieten ja sowas wie so ein Shadow DOM, also im DOM selber sind die, hast du isolierte Bereiche?
Ja, vielleicht lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also dass diese Lösung mit den Hyperlinks, die führt ja quasi dazu, ich klicke jetzt auf den Checkout-Button und es geht ja im Prinzip eine komplett neue Seite auf. Also ich mache einen Reload, der ganze Kontext, alles, was ich vorher hatte, ist sozusagen weg in Anführungszeichen. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr oben auf die Ecke auf meinen Shopping-Cart klicken, weil das ist halt im Prinzip ein anderes System. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mir so eine Shop-Anwendung vorstelle wie Amazon, dann will ich ja vielleicht einen eigenen Service haben, der nur die Suche realisiert. Mhm. Und einen eigenen Service haben, der jetzt nur den Warenkorb realisiert. Und einen eigenen Service haben, der, weiß ich nicht, die Werbeeinblendung hat. Und die laufen ja quasi alle in einem Gesamtkontext zusammen, sozusagen. Also diese Lösung mit dem ich mache quasi einen Hyperlink, führt ja immer dazu, dass ich quasi auf einmal woanders bin.
Genau, ja. So. Das ist richtig, ja. Ja. Das hat aber ich glaube, so die.
Das wollte ich für mich nur nochmal sortiert haben.
Ja, aber die Riesenlösung, also die, zumindest habe ich das bisher für mich verstanden, die eierlegende Wollmilchlösung gibt es da nicht. Also deswegen habe ich ein kleines Problem mit dem Begriff Microfrontends, dass das legt so eine konzeptionelle Lösung da.
Ja.
Es ist aber für mich eher so ein bisschen so ein Gefrickel.
Was ich mal gesehen habe, ist auch, das auf der Ebene von Server-Side-Includes zu machen.
Ja, das kannst du auch machen.
Wahrscheinlich genau so eine Frickel.
Das ist auch so eine Frickel Server-Side-Includes. Ich muss mal kurz überlegen, das habe ich schon mal gemacht, Server-Side-Includes.
Das ist sowas, was zum Beispiel ein Apache oder ein Nginx kann. Der findet dann auf der HTML-Seite so eine bestimmte Direktive,
ja.
In der dann die URL zu einem anderen Service steht, die er dann aufruft und das HTML, was von da zurückkommt, dann einbettet in die Response und die dann zurückgibt.
Hm.
Das heißt, Service 1 vielleicht der Layout-Service, der sozusagen das Layout der Gesamtseite vorgibt. Der
Portal-Server?
Genau, der Portal-Service. Der hat vielleicht im Content-Bereich nur den Server-Side-Include auf Suchergebnis-Service sozusagen. Mhm. Und der Nginx oder der Apache lädt halt von dem einen Service halt diesen Rahmen und sieht dann, oh, da muss ich wohl jetzt nochmal die Suchergebnisse irgendwie reinrendern oder so. Mhm. Man merkt schon an dem Jahr, muss ich mal irgendwie, und das geht dann so irgendwie, merkt man schon, dass da auch noch sehr viele offene Fragen dann
irgendwie sind. Ja. Ne?
Also woher weiß dann zum Beispiel der eine Service, was gesucht wurde?
Okay, ja, stimmt. Ich kenne noch zwei weitere Arten der Integration.
Ja.
Zum einen, ja, wie gesagt, hier Web-Component-Ansatz zu wählen.
Das ist dieser Web-Component-Standard.
Genau, HTML, schlag mich tot, da gehst du bei Shadow DOM und du kannst dann halt eine Angular-App nehmen oder kannst eine React-App nehmen und kannst die du guckst komisch und kannst sie dann in separate Bereiche des DOMs legen. Mhm. Du kannst dir so vorstellen, du holst ein NPM-Modul mit der React-Applikation und ein NPM-Modul mit der Angular-Applikation und die integrierst du irgendwie in einer auf einer Webseite. Was sagst du?
Zu welchem Zeitpunkt hole ich die? Zur Bildzeit oder zur Auslieferungszeit? Oder?
Zur Bildzeit hole ich, ich muss ein Bild machen, aber das würde ich, da fragst du mich jetzt was. Da oben machst du die schwierigen Fragen. Mhm. Mach ich das zur Bildzeit? Ich kann es nicht zur Bildzeit machen. Ich muss es zur Laufzeit machen.
Okay, also hätte ich dann wahrscheinlich mehrere JavaScript-Schnipsel eingebunden.
Ja.
Also mehrere Skript-Anweisungen.
Ja, genau, ja.
Und dann hätte ich irgendwie so Aufhängerpunkte, die.
Ja. Ich müsste. Okay. Nee, Moment, mach ich denn das? Ich glaube, es ist fast egal, wenn ich es mache. Ich kann es sowohl als auch machen. Wenn ich es zum Bildzeitpunkt mache, habe ich natürlich alles in meinem Repo mit, also alles in einer Anwendung drin. Ich kann sie nur aus verschiedenen zusammenbauen lassen. Ich hab eine Umbrella-App. Ich könnte es aber auch zur Laufzeit erst machen lassen. Aber wahrscheinlich würde man das zur Bildzeit machen. Also so Umbrella-App würde sich dann React Angular Vue-App ziehen beim Bild und die würde so ausgeliefert werden.
Okay, das war die eine.
Ja, also iframe. Variante. iframe ist dann
Klassiker.
Der Klassiker, der iframe-Klassiker. Aber da hörst du schon. Also ich mache einen Begriff Micro Frontend und als eine Ergebnis Variante ist ja iframe.
Ja, der iframe, den werden wir halt auch nicht wieder los, ne?
Und ja, das klingt für mich nach mehr, als das eigentlich ist. Also jedes Mal, wenn ich Microfrontend lese, denke ich, oh, jetzt gibt's mal eine geile Lösung. Und alle Lösungen sind, die funktionieren alle irgendwie, die hat man alle schon irgendwie im Griff, aber richtig geil sind sie alle nicht. Mhm. Und das ist eigentlich genauso wie bei Microservices.
Ja, das, was halt dann da so ein bisschen seltsam dran ist, ist, dass du halt dieses wunderbar toll designte, auf der höchsten Ebene der Softwarearchitektur aufgeteilte Backend hast, mit seinen 35 verschiedenen Services und API-Layern und Adapterschichten. Und dann hast du halt das Frontend, was da so komplett irgendwie drüber hängt. Und dann kannst du zwar irgendwie ein neues fachliches Feature schön getrennt von anderen Leuten entwickeln, aber musst dann im Frontend doch dich wieder mit den anderen abstimmen, ne?
Das ist richtig. Ja.
Tja, ist die Frage, ob das wirklich ein Problem ist oder ob das dann doch so ist, dass vielleicht tendenziell die Frontend-Teams vielleicht ein bisschen kleiner sind und da dann nicht so viel Abstimmungsaufwand notwendig ist. Hängt dann wahrscheinlich auch wieder von der Komplexität des Frontends ab. Ich meine,
it depends, ja.
Ja. Klassische it depends Antwort.
Ja, ist halt, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt überhaupt vorweggreifen soll. Das würde auch in vielleicht einen heißen Kommentar mit reinspielen. Ist halt die Frage, wie oft Microservices im Backend wirklich notwendig sind, im Sinne von, lösen ein Problem.
Grundsätzlich immer.
Okay, das sehe ich auch so.
Aber nur, wenn die auf Kubernetes deployed
sind. Selbstverständlich nur, wenn die auf Kubernetes deployed sind. Ja. Also, ich finde, am Backend hast du das ähnliche Problem.
Ja, gut, das haben wir ja schon, das ist ja quasi unser Reden seit 83, dass du eigentlich in den seltensten Fällen wirklich diese mega krasse Microservice-Geschossarchitektur brauchst, ne? Ja. Die irgendwie überall von den Dächern
propagiert wird.
Ja. 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 Mensch, da sind wir aber ein bisschen jetzt abgeschweift, ne?
Ja, das ist ein bisschen hier abschweifen auf.
Wie sind wir da nochmal hingekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Du wolltest mir was von Scala erzählen und dann.
Stimmt, ich wollte von dir wissen, was du von anderen Frontend-Programmiersprachen hältst.
Ja, genau. Okay. Na gut. Dann.
Ja, jetzt haben wir auch schon fast wieder eine Stunde geredet, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir eine Stunde vorher kriegen.
Ach, okay. Dann machen wir jetzt, bevor wir mit dem eigentlichen Thema einsteigen, machen wir eine heiße Kommentar der Woche. Ich habe 2 bis 3 rausgesucht.
Wir können die ja so machen, so ein bisschen so, und dann das ausklingen lassen, oder?
Einer ist ein bisschen länger. Ist aber von Alfred IT Neumann.
Oh, fuck. Was heißt, wie lang ist denn der? 3 Seiten, oder?
Naja, ist ein bisschen länger. Es gibt einen kleinen snackigen, den kriegen wir schnell durch. Der hat aber nichts mit dem Thema so großartig zu tun gerade. Alfred IT Neumann erzählt was über Microservices.
Okay, ja komm, dann hau mal den großen raus. Der hört sich gut an.
Ja.
Oder willst du den aufsparen für nächstes Mal?
Weiß ich nicht.
Lass uns doch beim nächsten Mal, machen wir mal so eine Microservice-Folge, so eine richtige, das große Microservices-Review, und zur Einstimmung nehmen wir dann Alfred IT Neumann.
Das hätten wir heute schon machen können, das hättest du heute haben können.
Ja, aber dann sind wir irgendwie so gut ins Reden reingekommen irgendwie und dann ja, wollte ich die Diskussion auch nicht abwürgen.
Ah, nein, guck mal, wie schnell wir mit dem nächsten hier durch sind. Mit dem hier. Also.
Holger muss schon lachen.
Ja. Das fängt schon wieder gut an. Komm, lies mal vor, du musst einfach auch gar nichts dazu.
Also, das ist ein Kommentar zu einem Beitrag auf Heise Online. Der Beitrag hieß Windows 7 verlängerter Support kostet Bundesregierung 100.000 Euro.
Ja, was steht in dem Beitrag drin? Rate mal kurz.
Keine Ahnung, ihr seid alle Idioten?
Nein, da steht, also keine Ahnung. Also
ist, ach so, du, ach, also okay, in dem Beitrag, der kommentiert wird, in dem Kommentar.
Du musst jetzt, also hättest...
Wahrscheinlich hat die Bundesregierung verpasst, dass der Support für Windows 7 ausläuft und kann jetzt nicht so schnell auf Windows 10 upgraden und deshalb müssen die jetzt ganz viel Geld bezahlen, oder?
Irgendwie sowas, ja. Keine Ahnung, oder können nicht migrieren, weil es halt noch Software gibt, die nur auf Windows 7 läuft und nicht auf Windows 10 und das Ganze.
Klassiker. Hätten sie es mal machen sollen wie München, ne? Mit dem Münchner Linux.
Ja, was dann auch wieder
auch gekillt wurde, aus Gründen. Gut. So, dazu hat der User Deine Mami, Power-User mit mehr als 1000 Beiträgen, hat eine Antwort verfasst, die scheinbar eine Antwort auf einen anderen Kommentar ist, nämlich wer immer noch kein Linux will, der muss weiter bluten.
Ja, den fand ich nicht so witzig, aber.
So, dann schauen wir mal, was er sagt. Er sagt, wie wäre es, wenn die FOSS-Community alle notwendigen Tools bereitstellt, damit auf Bundesebene auf Linux umgestellt werden kann? Okay. Nur so als Idee. Immerhin ist es ja euer erklärtes Ziel, dass alles auf Linux läuft. Da sich Anwendungen nun natürlicherweise nicht von allein schreiben, seid ihr die lauten Schreihälse auch mal gefordert. Also nicht nur fordern, sondern vielleicht contributen. Wäre mal was anderes, als ständig nur diese eine stumpfe Forderung ohne Inhalt zu stellen. Ja. Ja. Schön.
Es ist Forengold.
Ja, das finde ich gut. Ja. Weißt du, diese verdammten Penner, die da ihre Freizeit opfern, um Software zu schreiben.
Nee.
Die können ja ruhig alle notwendigen Tools bereitstellen.
Nee, du siehst das anders. Die haben einfach keine Freizeit. Die haben einfach nichts. Die haben keine Frau, keine Kinder, keine neue Kaffeemaschine. Die machen nichts anderes. Und dann sollen sie nicht einfach hier neues Pac-Man programmieren oder irgendwie was anderes, sondern sollen einfach auch mal hier Taskplaner 3, was unter DOS 5.2 richtig gut war und auch immer noch gut ist, endlich doch mal unter Arch Linux bereitstellen.
Find die Vollidioten. Finde ich sehr gut.
Ja. Das, ich finde auch schön.
Deine Mami bringt hier auf jeden Fall einen Qualitätskommentar.
Ich finde auch schön, alle groß geschrieben. Alle Tools. Ja. Wenn da nur einer fehlt, zünde ich mich an.
Oh je. Mhm. Ja, nicht schlecht. Aber ist jetzt nicht so, macht jetzt keinen Puls, sondern ist eher einfach nur lustig. Ne?
Ja. Ja. Ja, na gut. Na gut. Was sagt die Uhr? Das ging schnell.
Ja.
Das ging schnell. Wir könnten jetzt abbrechen. Oder aber ich kann hier draufklicken.
Ich gucke nochmal, wie lang der ist. Vielleicht nehmen wir den wirklich in die nächste Folge und machen dann das. Alfred IT Norman hat sogar ein neues Profilbild.
Ja, es geht hier um einen Artikel, eine Studie von einem Hersteller von Softwareprodukten, wo die Mehrheit sich über Leistungsprobleme bei Microservices beklagt. Microservices sind zu langsam.
Achso, es geht um Performance-Themen.
Es geht um Performance-Themen, nicht aber um. Es geht auch um Microservices.
Ja.
Hey, was kann dann passieren? Und
Das ist so ein klassischer Beitrag, wo jemand einen anderen Beitrag, ach du meine Güte, ist der lang. Einen anderen, oh mein Gott, nee, der ist.
Aber der ist geil.
Der ist richtiges Gold.
Der ist richtiges Gold.
Der nimmt einen anderen Beitrag und zitiert den mit, er ist nämlich ein Heise Forum Power User und kann sogar die Syntax, mit dem man Zitate hervorhebt. Boah, Holger, der ist echt sehr, sehr lang.
Ich weiß nicht, ja, aber ich glaube, also ich würde vermuten, dass der wird gegen Ende auch ein bisschen langweilig, aber stimmt gar nicht, aber es
Lass uns den mal für die nächste Folge, wir haben jetzt die Leute heiß gemacht, wir bereiten den mal für die nächste Folge vor und dann gucken wir mal, was wir da für eine schöne Microservice-Folge draus machen können, oder?
Ja, von mir aus. Na gut. Was sagt denn mein Dritter? Was sagt denn mein Dritter hier? Also das ist, finde ich auch schön. Da hat mir der Kollege Miko nochmal zugespielt.
Okay, der ist anscheinend auch ein Heise Forum Power User.
Ich glaube, der Miko ist Alfred A.D. Neumann. Das, wenn du das hörst, sag mir das mal. Ja. Dann können wir, dann möchte ich auch mal einen Artikel schreiben.
Ja, was ich auch geil finde, dass der anfängt mit: Wow, da hat sich jemand einen Wolf geschrieben.
Ja. So. Programmiersprache Go feiert 10. Geburtstag.
Überschrift: Go kann man im Vergleich zu Rust als gescheitert betrachten.
Ja.
Von Mr. Functional Style, den hatten wir auch schon mal in der Folge, ne?
Das kann sein, ja.
Das sind auch immer wieder dieselben Leute irgendwie, ne? Ich frage mich echt, warum die da im Heise-Forum nicht mal ein bisschen besser moderieren und die einfach mal, weiß ich nicht, für ein halbes Jahr sperren oder so, wenn die immer,
ja,
wenn immer nur so ein Unsinn bei rumkommt. Okay, soll ich das kurz vorlesen?
Ja, was weiß
Mr. Functional Style zu sagen hat?
Ja, geh mal schneller durch.
So, wollen wir die Hörer dann mit diesem Go vs. Rust Beitrag entlassen in die Woche?
Das denke ich, ja.
Okay. Also Mr. Functional Style ist der Meinung, Rust ist erheblich schneller, verbraucht weitaus weniger RAM. Und das liegt am Work-Stealing, dicke Druck, Konzept.
Ja.
Das haben wir dann, da haben wir einen sehr schönen Link auf Wikipedia, wo man sich durchlesen kann, was Work-Stealing ist. Rust greift sich nämlich seine Task von einer To-Do-Liste, also Code und Daten in einem Scope. Das macht bei Design jede Art von Synchronisation, Mutexes, Semaphoren überflüssig. Damit skaliert Rust insbesondere auf den neuen AMD EPYC, zum Beispiel dem 7281, in Klammern 16 Kerne, 32 Threads, 32 MB Cache, 8 Memory Lanes, nur sagenhafte 500 Euro, Klammer zu. Multiprozessorsystem wesentlich besser als Go mit seinem von Hoare stammenden Konzept der
Communicating Sequential Processes.
Okay. Der Integer Execution Queues, insbesondere in modernen Multiprozessor-Umgebungen, AMD EPYC, Threadripper mit 32, 64 Cores und 32, 128 simultanen Threads, werden von Rust nämlich erheblich effizienter genutzt.
So, stopp. Der muss jetzt erstmal, da ist.
Das muss man einfach sacken lassen?
Das ist ja alles vollkommen klar, was er da geschrieben hat. Das weiß ja jeder. Und jetzt wir sammeln uns und jetzt kommt der Todesstoß.
Genau. Dem hat Rust nichts entgegen.
Nein, dem hat Go
nichts entgegenzusetzen, trotz seiner längeren Reife.
Mic drop, bam.
Punkt. Ja. Ja, ich meine, es ist doch völlig klar, oder?
Das ist völlig klar. In dem Thread wird noch so ein bisschen auf Workstealing versus irgendwas eingegangen. Das ist. Ich glaube, das würde zu weit werden, wenn wir jetzt Workstealing versus
Communication. Also ich bin auf der AMD EPYC Mailingliste angemeldet und bin da total up to date, was mit dem neuen 8281 Prozessor los ist.
Ja,
der ist übrigens nur 500 Euro kostet.
Ja. Sagenhaft. Ja, und soweit ich das verstanden habe in dem Thread, ist halt, keine Ahnung, das macht bei Design jede Art von Synchronisation überflüssig. Das wird, glaube ich, ein bisschen auseinandergenommen. Also, nein, da geht es sehr, sehr detailliert zur Sache. Ja. Man nimmt sich in Heise-Forum
nimmt man sich auch ein bisschen Zeit, ne?
Nee, man nimmt sich auch wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, werden auch Mütter beleidigt.
Ja.
Guck dir mal meinen Mutex an, du Hurensohn.
Ja, schön.
Ja.
Also Mr. Functional Style und Alfred IT Neumann sind auf jeden Fall immer für einen Spaß zu haben, würde ich sagen.
So, also nächste Folge gibt es also ein bisschen was über Alfred IT Neumann.
Ja.
Und
so wie jedes Mal, wenn wir ein Thema ankündigen, werden wir das auf jeden Fall vielleicht in der nächsten Folge machen, würde ich sagen.
Ja, so machen wir das. So machen wir das.
Genau, so machen wir das. Holger, es war ein nettes Gespräch, in dem wir mal wieder von Höckskin auf Stöckskin gekommen sind, ohne dass wir eigentlich Plan hatten, aber es hat mir gefallen.
Das war sehr schön, ja. Das war sehr schön. Ich wusste jetzt, das war so, planlos. Das war ein bisschen planlos, chaotisch. Also genauso, wie wir es mögen.
Genau.
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so ein bisschen. Und ich muss, bevor ich das jetzt ganz abmoderiere, muss ich kurz mal auf den Wecker gucken.
Ja.
Wir haben Stunde 8, quasi ist eine EP von uns, eine kurze Folge. So kurz waren wir seit langem länger nicht mehr.
Ja.
Uns gehen die Ideen aus, glaube ich. Nein. Also, Stunde 8, wir bleiben unter der magischen Stunde 20-Grenze. Wir hoffen, hat ein bisschen gefallen. Und schaut mal bei Insta rein, bei Twitter rein. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Macht's gut. Ciao.
Ja, Probeaufnahme. Sind wir witzig heute?
Puh. Keine Ahnung.
Bist du denn
nicht besonders witzig irgendwie?
Nee, wir sind irgendwie so ein bisschen.
Wir sind weder witzig noch spritzig.
Ja, aber das, vielleicht ergibt sich das im Laufe der Folge.
Meinst du?
Ich möchte gerne diesen Lautstärke-Gag nochmal machen.
Wir kommen ja meistens irgendwie in der Folge, werden wir ja so ein bisschen warm, ne?
Ja, aber ich hab heute ein schlechtes Gefühl.
Wir haben überhaupt gar kein Thema so richtig. Das ist irgendwie doof.
Ja. Aber, ja.
Oder sollen wir uns hier von so einem Java-Magazin mal inspirieren lassen?
Ja, wir machen erstmal mit den Heise-Kommentaren mal weiter.
Tactical Design im Doppelpack, Startschuss für Java EE8, im Fokus, Code-Generierung. Was soll denn da nur rauskommen? Kann ja nur Code sein. Gucken wir mal, womit wird denn da der Code generiert?
Mit Roasal?
Bestimmt, dem Code-Analyse-Tool.
Aber jetzt guck mal, bist du hier mit deiner Dings zufrieden?
Mit meiner Kurve?
Mhm.
Ja, sieht gut aus.
Ja,
nicht besonders laut. Eher leise und piepsig, aber schon okay.
Okay.
Oh, hier wird davon gesprochen, dass Java eine unterdurchschnittliche Sprache ist.
Mhm.
Redundanzstufen, redundanter Code.
Ja. Oh.
Da habe ich eine These zu.
Zu was denn?
Für mich ist ja, dass man Code generieren muss, meistens ein Anzeichen dafür, dass man noch nicht die richtigen Abstraktionen gefunden hat.
Darauf kommen wir, glaube ich, gleich noch zurück vielleicht.
Okay, na dann.
Aber die These können wir gleich mal einstreuen.
Legen wir los, oder?
Ja. Ach ja.